Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! So, liebe Familia, das ist die vierte Folge. Es läuft benissimo. Ihr wunderbaren Menschen habt mir ganz viele Ideen gegeben und wir waren alle gemeinsam für eine Woche Nummer 1 aller deutschsprachigen Reisepodcasts. Und das ohne Zeitschrift oder Verlag oder Firma oder sonst was dahinter. Und das auch nur nach 3 Folgen. Klasse. Unsere Themen heute. Vom Verhalten in italienischen Restaurants, 5 richtig gute Tipps für Venedig, Ausgeh-Tipps für die Jugend in Grado, auf vielfachen Wunsch, und der wahre Boss des Strandes. Beginnen möchte ich mit einer Nachricht, die mich beinahe gerührt hat. Denn eine Hörerin schrieb mir Folgendes. Danke, dass Sie erwähnt haben, dass man in italienischen Restaurants nicht immer Antipasto, Primo, Secondo und Dolce bestellen und essen muss. Das war eine große Erleichterung für mich. Ich war immer sehr verlegen, wenn ich nur 1 oder 2 Gerichte bestellte. Und ich nötigte meinen Mann auch immer, viel mehr zu bestellen. Also, klar. Hier hören viele Italienkenner mit. Aber hier hören auch viele mit, für die Italien ein Traumland ist, das sie nur 1 oder 2 Wochen pro Jahr bereisen können. Und bei mir ist es im Ausland ja auch nicht anders. Ich wusste bei meiner ersten Reise nach Spanien auch nicht, was es mit den Zahnstochern auf sich hat, die man bei den Tapas bekommt. Dass man sie nicht im Aschenbecher verschwinden lassen oder sonst wie entsorgen soll, damit die Wirte wissen, wie viele Tapas man verzehrt hat. Und als ich es dann wusste, haben wir alle Zahnstocher heimlich unserem Kumpel Thomas aufs Tablett gelegt. Sorry Thomas, jetzt weißt du, warum du so viel bezahlen musstest. Deswegen fangen wir an mit ein paar Tipps übers richtige Verhalten in italienischen Restaurants. Und diese Tipps gelten interessanterweise von der Pizzeria bis zum Sternetempel. Und vorab, wenn ihr nicht gerade das Degustationsmenü bestellt, dann müsst ihr wirklich nicht die ganze Oper aufrufen. Selbst mein Schwiegervater, ein absoluter Vorzeige-Italiener, isst maximal 2 Gänge. Die Vorspeise und eine Pasta und das war's. Zur Kleidung. Es mag tagsüber in den Kneipen ungezwungen zugehen. Wenn Italiener aber abends zum Essen gehen, achten sie durchaus auf etwas elegantere Kleidung. Keine Überraschung, oder? Kurze Hosen bei den Herren, Funktionsjacken, Wanderschuhe oder Flipflops sieht man dann meist nur an Touristen. Und, liebe Leute, runter mit der Baseballcap. Beim Eintreten. Selbst in der großen Pizzeria geht man nicht einfach zum nächsten freien Tisch, sondern wartet auf den Padrone oder eine Bedienung, die einem den Tisch zuweist. Pizza darf zwar mit der Hand gegessen werden, indem man sie in Achtel schneidet und dann am dicken Ende faltet, das heißt al Portafoglio. Ich finde aber, in einer Pizzeria, die zugleich auch Restaurant ist, sind Messer und Gabel überhaupt kein Nachteil. Nudeln sind heilig. Wer hätte das gedacht? Wer sie mit dem Messer zerschneidet, riskiert böse Blicke vom gesamten Restaurant. Außer natürlich, Eltern zerkleinern sie für ihre Kinder. Dann aber am besten gleich Pasta Corta bestellen, die die Kleinen leichter essen können. Finger weg vom Parmesan, erst recht nicht über Meeresfrüchte. Das wird sehr ungern gesehen. Und selbst dort, wo Parmesan üblich ist, etwa über dem Ragout, ganz wenig verwenden, sehr sparsam verwenden und nicht den ganzen Teller einweißen. Bei diesem Punkt bin ich jetzt auch schuldig. Für Kopfschütteln sorgt bei Italienern stets die deutsche Lust auf Salat. Warum geht man für so etwas in ein Restaurant, fragen sie sich. Die Karten sind zwar längst angepasst, ein schlechtes Gewissen muss niemand mehr haben, aber für einen Einheimischen wird man bestimmt auch nicht gehalten. Scarpetta. Darf man mit dem Brot den Sugo aufstippen oder nicht? Benimmbücher sagen nein, Meine Freunde, die Restaurantbesitzer und Köche sind, sagen ausdrücklich ja. Wer in Italien daheim zum Abendessen eingeladen wird, bringt traditionell das Dolce mit, also Gebäck, Torte oder Eis. Seltener sind Blumen, eigentlich nur an Geburtstagen, oder Wein. Apropos Wein. Haltet euch beim Trinken zurück. Italiener tolerieren da keinen Exzess. Im Italienischen gibt es nicht mal ein Wort für Kater, obwohl ich mir sicher bin, dass das, was die italienischen Oktoberfestbesucher in München am Morgen danach empfinden, einem Kater sehr ähnlich ist. Essen teilen ist ein heikles Thema. Beim Dessert ist es allerdings okay. Ein interessanter Punkt: Anders als in Deutschland oder Österreich wird nicht gewartet, bis alle ihr Essen haben. Wer den Teller bekommt, darf loslegen. Noch besser, so mache ich es, erst sich ein bisschen zieren, dann auf die Aufforderung der Italiener warten, dann loslegen. Zwei wichtige sprachliche Tipps: Nicht voglio, sondern vorrei sagen, ich hätte gern. Und prego aus dem Wortschatz streichen. Das Wort ist fast immer falsch. Il conto per favore. In Italien ist die Bezahlung tischweise üblich, wenn man zu mehreren gegessen hat. Ein mühsames Auseinanderklamüsern der Bestellungen sollte, wenn überhaupt, privat erfolgen. Ein Kompromiss ist das Conto alla Romana. Dort wird die Rechnung einfach durch die Anzahl der Gäste oder Paare geteilt. Ein Kompromiss, aber auch nicht wirklich gern gesehen. Auf der Rechnung taucht fast immer der Posten Coperto auf, Gedeck. Pro Person werden 2 bis 3 Euro berechnet, mittlerweile auch in so manchen Pizzerien. Das empfinden viele Reisende als Abzocke, ein schreckliches Wort. Aber dafür steht immer ein Brotkorb auf dem Tisch, der auf Nachfrage auch gern nachgefüllt wird. In Deutschland oder Österreich ist das mitunter ein Extraposten auf der Rechnung. So, und wenn ihr nach all diesen Tipps Hunger bekommen habt, hier gibt es ein paar Anregungen, nämlich die Lieblingsnudeln berühmter Italienerinnen und Italiener. Sophia Loren, Pasta al Pomodoro. Und zwar so gegessen, dass man die Nudeln richtig schlürfen muss. Sergio Leone, Tagliatelle al Formaggio. Pier Paolo Pasolini, Gnocchi mit Sardellen. Giorgio Armani, Tortelli alla Piacentina mit Spinat, Parmesan und Ricotta. Andrea Bocelli, Spaghetti mit Walnüssen, Kapern, Oliven und Knoblauch. Gabriele D'Annunzio, Cannelloni mit Kalbfleischfüllung. Italo Svevo, Lasagne. Susanna Tamaro, Pasta mit gerösteten Brotkrumen. Patrizia Gucci, Spaghetti mit Seeigeln. Silvio Berlusconi, Penette al Pesto. Sergio Mattarella, Spaghetti mit Tomaten, Gemüse und Fisch. Al Capone, Spaghetti mit Walnüssen, Tomaten und Knoblauch. Giacomo Puccini, Pasta mit Aal. Der Komponist galt als begabter Koch, der viele Rezepte selbst erfand. Leider schrieb sie niemand nieder. Luciano Pavarotti, Penne rigate mit Honigmelone und Minze. Pavarotti war ebenfalls ein ausgezeichneter Koch, der auf Tourneen 20 Koffer voller italienischer Spezialitäten und Küchenutensilien mit sich führte. Valentino Rossi, Tortiglioni mit Thunfisch und Erbsen. Bud Spencer, Spaghetti Napoletano, eine angereicherte Variante der Tomatensauce mit Zwiebeln, Knoblauch, Basilikum und Parmesankäse. Terence Hill, Spaghetti mit Tomatensauce oder auch, Zitat, bitte nicht lachen, mit Ketchup. Monica Bellucci, Spaghetti Napoletana. Mario Draghi, Pasta mit Seeigeln. Michelle Hunziker, sie macht es natürlich wieder allen recht, Spaghetti mit Emmentaler. Domenico Dolce von Dolce & Gabbana, Timballo alla Siciliana, ringförmige Pasta mit Auberginen, Caciocavallo-Käse, Tomaten, Zwiebeln, Kapern und Fenchel sowie Thunfischbällchen. Gianni Agnelli, Spaghetti mit Telline, Das sind kleinere, delikate Verwandte der Venusmuscheln. Giorgia Meloni, Pasta al Ragù. Da haben wir unsere Bolo. Massimo Bottura, Pasta al Ragù. Aber, wie es sich für den besten Koch der Welt gehört, mit einigen Besonderheiten. Darunter ohne Tomaten. Die kamen ja erst vor 50 Jahren ins Rezept, sagt er. Und mit unterschiedlichen Fleischsorten. Taube, Ente, Kapauen. Nicht durch den Fleischwolf gedreht, sondern mit dem Messer zerkleinert. Ganz wenige Gewürze, kein Knoblauch, ein Lorbeerblatt, etwas Rosmarin.
Bildungsauftrag, das italienische Wort.
Mancia heißt Trinkgeld. Und das Trinkgeld geben funktioniert in Italien anders als in Deutschland oder Österreich. Es gibt kein Stimmt so, sondern man lässt sich bei Barzahlung den Betrag passend zurückgeben und lässt dann etwas da. Das gilt auch in einer Bar. Bei Pino kosten Cappuccino und Brioche 3,50 Euro. Wer mit einem 5-Euro-Schein bezahlt, lässt sich den Rest geben und lässt dann 50 Cent auf dem Tresen liegen. Ist ein bisschen kompliziert, aber elegant und geräuschlos. Apropos Cappuccino. Ja, Italiener trinken ihn allenfalls zum Frühstück. Aber wisst ihr was? Was soll's? Trinkt ihn auch am Nachmittag. Es wird euch ohnehin keiner für einen Italiener halten, auch wenn ihr kennerhaft eine Pfütze Espresso trinkt. Vertraut mir, ich lebe seit 20 Jahren hier und mir glaubt auch noch keiner. Und jetzt auf nach Venedig. Hier kommen 5 kulinarische Tipps und vorab 2 Reisetipps. Ich werde immer wieder nach Venedig-Tipps gefragt, gerade im Sommer, denn viele, die an der Adria urlauben, wollen zumindest mal einen Abstecher dorthin machen. Und recht habt ihr, es ist ja schön nah. Übrigens ist Venedig auch ein guter Tipp, wenn das Sommerwetter mal eine Pause einlegt. 2 Tipps zur Reise. Versucht unbedingt mit dem Zug anzureisen. Das Erlebnis ist einmalig. Ihr geht durchs Bahnhofsportal von Santa Lucia und steht direkt am Canal Grande. Es ist wirklich, als würde sich ein Vorhang öffnen. Absolut bezaubernd. Und 2. Tipp. Gönnt euch eine Fahrt mit dem Taxiboot. 20 Minuten kosten um die 80 Euro. Das ist nicht wenig, ich weiß. Aber es ist eben ein einmaliges Erlebnis für die ganze Familie. Und ihr selbst werdet euch wie George Clooney oder Lady Gaga bei den Filmfestspielen fühlen. Jetzt aber zum Essen und Trinken. Denn das ist ja das Wichtigste an der Reise. 1. Tipp, Darioba in Cannaregio. Dort gibt es venezianische Spezialitäten mit einem kreativen Dreh, etwa die Lasagne aus Seezungenfilets mit Pinienkernen und Aceto Balsamico. Oder Bigoli, typische dicke venezianische Nudeln mit Meeresfrüchten. Auch die Crudo-Platte ist empfehlenswert und besonders köstlich ist das Risotto mit Zitrusfrüchten und Meereschenfilet. Dazu kommt die Traumlage am Misericordia-Kanal. Hier ist Venedig noch beinahe bei sich selbst, auch wenn es natürlich nicht ganz touristenfrei zugeht und in den letzten Jahren drumherum immer mehr Bars und Restaurants geöffnet haben. Für Reisende ist es nie ganz einfach zu entscheiden, welches Lokal einfach nur von der schönen Lage profitiert und welches Lokal wirklich gute Küche anbietet. Das Darioba gehört ganz sicher zur letzteren Kategorie. Kreativ, aber nie verspielt und alles kommt frisch vom Fischmarkt oder, und jetzt kommt's, aus der eigenen Gemüseparzelle auf Sant'Erasmo. Denn das Restaurant ist Teil des Projekts Osti in Orto. Mehrere Osterien Venedigs bewirtschaften gemeinsam einen Obst- und Gemüsegarten auf Sant'Erasmo. Das ist eine schöne Geschichte und ja wohl absolut unterstützenswert. 2. Tipp. Cantine del Vino Giaschiavi. Von außen ganz unscheinbar, innen ein Fest für die Sinne. Es ist eine geniale Weinbar mit großer Snackauswahl. Die Cicchetti fliegen nur so über den Tresen. Alessandra de Respines ist 78 Jahre alt und ist seit 65 Jahren am Cicchetti machen. Kein Wunder, dass Alessandra in meinen Spaghetti Vongole Tagebüchern eine Hauptrolle spielt. Damals, 1960, waren Cicchetti ein schlichtes, rustikales Gericht, belegt mit Mortadella oder Salami oder Käse. Alessandra begann zu experimentieren. Inzwischen hat sie mehr als 100 Rezepte entwickelt. Mindestens 30 davon liegen täglich in den Vitrinen aus, jeden Morgen frisch gemacht von Alessandra. Um die Kundschaft kümmern sich ihre drei Söhne. Einige ihrer Kreationen, jeweils auf einer Scheibe Brot, Tintenfisch Carpaccio und Sellerie, Meerrettich mit Granatapfelkernen, Artischocken, Kochschinken und Oliven, Feigen, Robiola-Käse und Pistazien, Scampi und grüner Spargel, Gorgonzola, Apfel und Balsamessig, Melonenmus, Schinken und Pistazien, Walnusscreme, Ricotta und Johannisbeeren. Ich höre auf. Je einfacher die Zutaten, desto wichtiger die Qualität, ist Alessandras Credo. Und das gilt ja praktisch für die gesamte italienische Küche. Die besten Gerichte kommen mit ganz wenigen Zutaten aus. Noch ein Tipp von ihr, ich zitiere: Ich liebe Käse. Fast alle meine Cicchetti enthalten etwas Käse. Er hat so viele Varianten im Geschmack, von der Süße des Ricotta bis zur Schärfe des Gorgonzola. Aber Käse hat auch so viele Varianten in der Konsistenz, vom weichen Robiola bis zum knackigen Parmesan. Dritter Tipp: La Palanca auf Giudecca. Eine der seltenen echten Hybrid-Trattorien und dazu noch direkt am Canale di Giudecca gelegen. Bei Andrea und Piero können Gäste nämlich sowohl Tramezzini und Cicchetti für den kleinen Hunger verdrücken, als auch typisch venezianische Küche genießen. Cucina e Snack heißt es am Restaurantschild und auch auf der Speisekarte. Köstlich ist der venezianische Vorspeisenteller aus Baccalà, Sardinsauer, Alici Marinate, also marinierte, entgrätete Sardellenfilets und Thunfisch-Tartar. Auch die Fusilli mit Zucchini und Zucchini-Blüten oder die Spaghetti mit Garnelen sind köstlich. Die Bedienung ist herzlich, große und kleine Boote ziehen vorbei, ideal für Reisende, die einen Rückzugsort vom Trubel brauchen, wie ganz Giudecca. Dennoch möglichst viel von Venedig genießen wollen. Hier geht beides, bei tollen, typischen Gerichten. Die Lage am Kanal, den Blick auf die Stadt. Am Abend ist es ein besonders romantisches Plätzchen zum Digestivo. Nah dran und doch so weit weg vom Trubel. Vierter Tipp, Il Santo Bevitore. Der heilige Trinker. Ein guter Name für eine Aperitivo-Bar. Sie ist eine wichtige Anlaufstation, nicht nur für das Glas Wein vor dem Essen, sondern auch für den Digestivo oder Cocktail danach. Der Besitzer ist ein Bierliebhaber und bietet Dutzende ungewöhnliche Biere an, die oft aus Mikrobrauereien stammen. Mehr als 20 Biere, monatlich wechselnd, können frisch gezapft geordert werden. Das bietet keine andere Bar in Venedig. Wer es hochprozentiger mag, sollte den berühmten Gin McGuffin ordern. Einen Gin, der mit frisch gepressten Orangen, Basilikum und Sternanis serviert wird. Oder den Raspberry Fizz mit Zitronensaft, Minze und Waldfrüchten. Damit das alles nicht auf nüchternen Magen genossen werden muss, gibt es eine Auswahl von Cicchetti, Aufschnittplatten und Bruschette. Letzter Tipp. Al Mercà, direkt am Rialto Fischmarkt. Also es ist ja beinahe ein Klischee, dass sich in italienischen Bars Anzugträger, Hausfrauen, Studenten und Arbeiter treffen. Aber hier stimmt es. Das winzige Lokal, direkt am Fischmarkt gelegen, ist randvoll mit Marktarbeitern und ihren Kunden. Auch Kaufleute treffen sich hier. Studenten sind in diesem Sestiere sowieso allgegenwärtig. Gute Weinauswahl, viele Cicchetti. So muss eine Bar sein. Fast alle stehen draußen, denn das Innere ist nicht größer als ein adriatisches Strandhandtuch. Ein sehr, sehr cooler Ort für Häppchen und Wein. Alle Adressen lest ihr auch in den Shownotes. Jetzt kommt die Frage einer Leserin. Wo können junge Leute in Grado hingehen? Ihr wisst, Grado ist eine Insel, die sich eher an Familien und Gourmets richtet. Wer Party machen will, geht eher nach Jesolo oder Lignano. Aber ein bisschen was geht immer. Und was das ist, erzählen euch meine Töchter, die 19 und 22 sind und es besser wissen als ich.
Hallo, bin schon wieder Beatrice, aber dieses Mal, da es Sommer ist, werde ich euch keine Tipps für Mailand geben, sondern einige Strandclubs in Grado empfehlen. Es gibt viele Clubs, aber drei sind bei den jungen Leuten am beliebtesten, weil in jedem von ihnen an einem Abend in der Woche Musik gespielt wird. Das erste ist das Piper, das jeden Dienstag Musik macht und der Abend heißt Martedì italiano, das heißt italienische Dienstag, oder Amami, mit nur italienischer Musik. Das zweite ist das Tivoli, das vielleicht tagsüber am meisten los ist und jeden Donnerstag Musik macht. Das dritte ist l'Isola d'Oro, wo jeden Sonntagabend Musik gespielt wird. Zum Schluss noch einen Bonustipp. Es handelt sich nicht um einen Beachclub, sondern um eine neue Open-Air-Disco namens Jungle. Also, wenn ihr nach Grado kommt, werdet ihr mich auf jeden Fall abends in einem dieser Clubs sehen. Wir sehen uns dort. Ciao!
Hallo, ich bin's wieder, Elisabetta. Da ich mir ziemlich sicher bin, dass viele von euch nicht Padua besuchen werdet, habe ich mir ein paar Tipps für die Aperitif in Grado ausgedacht. Das erste Lokal, Vinarium. Eine Vinothek, die nicht nur eine große Auswahl von Wein hatte, sondern auch verschiedene Optionen für die Apericena bietet. Kleine Pizzas, Focacce, Taglieri und viel mehr. Die zweite Empfehlung, Porto Buso, direkt am Hafen. Mit einem wunderschönen Blick könnt ihr hier was Besonderes und anders als die typische Küche. Sushi und japanische Gerichte zubereitet mit frischem Fisch aus der Lagune. Das dritte Lokal ist wie eine venezianische Cicchetteria. Der Name ist aber auf Gresano. Al Ciottego serviert einfache Cicchetti. Und zum Schluss ein Bonustipp. Al Faro. Endlich haben sie eine kleine Küche. Neben Bruschetta und Baccalà Mantecato gibt es auch Pasta, etwa Spaghetti alla Bottarga und natürlich Christians berühmte Spaghetti Carbonara. Nicht in der touristischen Variante mit Schinken und Sahne, sondern original römisch mit Guanciale, Pecorino und Ei. Eines meiner Lieblingsgerichte. Diese waren meine Tipps für Grado. Ciao!
Bücher unterm Sonnenschirm.
Heute mal ein ungewöhnlicher Tipp. Dan Jones' Mächte und Throne. Eine neue Geschichte des Mittelalters. Ich lese den Klappentext vor. Das Mittelalter ist von Augustin und Attila über den Propheten Mohammed, Genghis Khan und Eleonore von Aquitanien bis hin zu Kolumbus und Luther mit großen Namen verbunden. Aber es wurde mindestens ebenso stark von anonymen Kräften geformt, die uns bis heute beschäftigen. Veränderungen des Klimas, Seuchen, Vertreibungen und Migration, technologischen Revolutionen und Entdeckungen. Es war die Zeit, in der die großen Nationen entstanden, Grundsätze des Rechts und der Regierung kodifiziert wurden, die Kirchen als politische und moralische Machtfaktoren auftrumpften und Kunst, Architektur, Philosophie und Wissenschaften neu erfunden wurden. Es ist sehr lesenswert, munter geschrieben und perfekt für ein wohliges Gruseln unterm Sonnenschirm. Denn auch wenn das Mittelalter nicht so finster war, wie man denkt, ein Strandurlaub an der Adria war es auch nicht gerade. Gut, dass wir diese Zeiten nicht mitmachen mussten. Apropos Bücher. Hier kommt ein Kapitel, ein kurzes Kapitel aus meinem neuen Buch Mein Leben am Strand, was bei Lesungen immer sehr, sehr gut ankam. Nino macht den Strand zu seinem Strand. Nino ist sportlich und schlank und schon zu Beginn der Saison solide gebräunt. Er hat volles weißes Haar, Lachfältchen um die Augenwinkel, weiße Zähne und eine angenehme Stimme, sanft und tief. Er ist deutlich über 70 und er hält sich bemerkenswert aufrecht, auch wenn die Schwerkraft zieht und zieht. Aber noch gewinnt er. Er stammt aus Rom, was man an seinem Dialekt hört. Der römische Dialekt, heißt es, klingt, als habe der Sprechende gerade einen köstlichen Happen verschlungen und würde ihm nun nachschmecken. Er wirkt wohlhabend, obwohl man das am Strand nie genau weiß, denn Badekleidung ist ein demokratischer Gleichmacher. Selbst subtile Symbole des Benessere, Uhr, Schmuck, bleiben sicherheitshalber daheim. In jedem Fall wirkt Nino so, als habe er sein Geld auf ehrliche, aber unangestrengte Art verdient. Vielleicht als Verwaltungsbeamter in einer nachgeordneten römischen Ministerialbehörde. Jetzt genießt er seine Rente und ist vom ersten Tag an am Strand. Jeden Tag. Und es ist ganz erstaunlich, wie er den gesamten Strandabschnitt zu seinem Reich macht, mit der typischen italienischen Sprezzatura, die alles leicht und unbeschwert wirken lässt, auch wenn es sich um große Lebenskunst handelt. Nino beginnt den Tag nämlich mit einer Passeggiata, als wäre er auf der Piazza seines römischen Viertels. Die Passeggiata ist mit Spaziergang nur sehr grob übersetzt. Es handelt sich dabei um ein besonders in Mittel- und Süditalien verbreitetes Ritual, bei dem sich das Dorf oder das Stadtviertel nach dem Abendessen auf dem Hauptplatz trifft. Man schlendert von Grüppchen zu Grüppchen, die sich stets durch Neuankömmlinge und Abgänger neu bilden. Kinder flitzen zwischen den Beinen der Erwachsenen umher oder spielen Fußball. Man plaudert hier und da, bekommt Neuigkeiten und Klatsch serviert, fast so brühend heiß wie den Kaffee nach der Pasta. Und genau dieses Prinzip transponiert Nino ins Strandleben. Sein erster Gang am Morgen führt ihn in die Hütte der Banini, die sich dort auf den Tag vorbereiten, mit Sonnencreme einreiben und, jedenfalls zu Beginn der Saison, Pflaster auf die kleinen Wunden und Schnitte kleben, die sie sich beim Entfalten der tückischen neuen Liegestühle eingefangen haben. Dann geht es weiter zum Salvataggio, dem für uns zuständigen Rettungsschwimmer des Strandabschnitts. Dort erfährt er Neues über die österreichische Tretbootfahrerin, wahre Geschichte, die vor ein paar Tagen steif und fest behauptet hat, eine Leiche im Wasser gesehen zu haben, wodurch ein Großeinsatz ausgelöst wurde, mitsamt Rettungshubschrauber, der zur Freude der Kleinsten küstennah nur ein paar Meter über der Adria kreiste und wirklich erstaunlich viel Wind produzierte. Die Leiche übrigens bleibt die ganze Saison über verschwunden. Und es herrscht die allgemeine Meinung vor, die Österreicherin habe halluziniert, was sich im Lauf des Sommers zu immer wilderen Spekulationen über ihren geistigen Gesundheitszustand steigern wird. Nino spricht mit dem Barmann Ivano und mit den Reinigungskräften, die die Toiletten säubern. Er spricht mit den Ticketverkäuferinnen und Kontrolleuren am Eingang und mit dem Direktor des Strandes. Stranddirektor ist ein Job, der zu Nino gepasst hätte und den er jetzt gewissermaßen ehrenamtlich ausübt. Sobald sich ein neuer Dauergast unterm Schirm einrichtet, ist Nino da. Oft kennt man sich noch vom Vorjahr und wenn nicht, dann stellt er sich vor. Er schafft es, überall einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Eine wichtige Einschränkung: er plaudert nur mit Landsleuten bzw. denjenigen, die fließend seine Muttersprache beherrschen. Denn wie jeder ältere Italiener, der etwas auf sich hält, spricht er kein Wort Englisch und erst recht kein Wort Deutsch. Als begnadeter Kommunikator weiß Nino auch, wann es genug ist. Er unterhält sich gern mit meinem Schwiegervater und auch mit mir, aber er ist nicht appiccicoso, klebrig, ein Adjektiv, mit dem Plaudertaschen im Italienischen belegt werden. In jedem Fall ist Nino spätestens zur Mitte des Sommers der bestinformierte Mann der Insel, weil er sozusagen das umgestülpte Prinzip des Dorffriseurs praktiziert. Zum Friseur kommen alle. Nino geht zu allen. Nino präsentierte uns auch als erster die Informationen über den großen Polizeieinsatz vom Vorabend in einem der ansässigen Nobelhotels. Wahre Geschichte. Dort hatte nämlich 2 Wochen zuvor ein eleganter älterer Italiener eingecheckt. Er war überaus freundlich zu den Angestellten, trug jeden Abend zum Essen im Hotel Anzug und Krawatte. Alle mochten ihn, seine Manieren waren tadellos. Als er am Ende seines Aufenthalts bezahlen sollte, weigerte er sich höflich, aber bestimmt. Er sei, erklärte er, der König eines geheimen Landes und könne daher keinerlei Rechnungen begleichen. Man möge ihm nun bitte ein Taxi zum Bahnhof rufen. Die angerückten Carabinieri brachten den freundlichen, verwirrten Mann in die Nervenheilanstalt der nächsten Großstadt. Und die Hotelangestellten fanden das sehr bedauerlich, denn sie hatten ihn wirklich gern gehabt. Ich vermute, Nino selbst, dieser gut aussehende, nobelwirkende, ältere Italiener, 5 Sonnenschirmreihen vor mir, wäre mit der Nummer durchgekommen. Und als letztes gibt es noch einen schönen Spruch für euch.
Die italienische Weisheit.
Die Weisheit heute lautet: Chi mangia da solo si strozza in solitudine. Sinngemäß: wer allein isst, stirbt allein. Wunderschön. Also genießt die große Tafel, am besten noch heute Abend. Bis bald. Hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal, live aus meiner Lieblingspizzeria. Ich habe ganz vergessen zu sagen, dass der Podcast ab jetzt alle 14 Tage kommt. Ich freue mich riesig. Also, Bis bald. Ciao, ciao. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge. Bleibt Dolce Vita!